Wahnsinn Nummer 4, die Liebe. Im Phaedros legt er das so an, dass er da quasi Sokrates spazieren geht und den jungen Phaedros trifft und der ist irgendwie gerade ganz euphorisch, weil er einem Redner zugehört hat, nämlich dem Lysis. Und dieser Lysis hat eine Rede gegen die Liebe gehalten. Ja, der Verliebte, der ist verrückt. Verliebte manipulieren. Verliebte bereuen, sobald sie ihre Lust gestillt haben. Verliebte sind in einem krankhaften Zustand. Laufen ihren Lieblingen nach, bis die Befriedigung stattgefunden hat. Man muss sich vor den Verliebten fürchten, ja? Weil sie sozusagen das Liebesobjekt von allen anderen weghalten wollen. Sie schätzen den Körper eher als den Charakter, ja? Verlieren in der Liebesleidenschaft ihre Urteilskraft, sind treulos, sobald sozusagen die Lust befriedigt ist und der Liebling hat dann den Schaden, der bleibt über. Was jetzt, nachdem der Phaedros dem Sokrates diese Rede vorgetragen hat, was der Phaedros nicht ganz sozusagen mitbekommen hat, ist das, was ihm der Sokrates dann quasi durch die Blume sagt, dass der Lysis eigentlich nichts anderes wollte, als den Phaedros sozusagen zu umgarnen und ihn für sich zu gewinnen. Das hat der junge Mann in der Euphorie nicht mitbekommen. Und Sokrates stellt halt dann die Frage, naja, warum geht es uns in der Philosophie? Dann kommt wieder diese Geschichte, wir wollen sozusagen das Wesen der Dinge ergründen und Platon fängt dann immer mit seinem Mythos an von der Seele, die ist wie ein Pferdegespann und das eine Pferd will nach oben und das andere Pferd will nach unten und das nach unten will natürlich Lust und Ausschweifung, Trunksucht, Sex, Eros und so weiter und so fort. Und im Symposium, im zweiten Dialog, wo eben auch um die Liebe dann geht, fragt der Sokrates die Diotima, eine mythologische Gestalt, man weiß gar nicht, ob es die wirklich gegeben hat, was ist die Funktion der Liebe? Und dort sagt sie ihm, ist natürlich wieder schön, dass eine Frau dem Mann dann sagen muss, was die Liebe ist. Sie ist die Zeugung im Schönen, im Körperlichen, als auch im geistigen Sinne. Und der Sokrates fragt natürlich noch einmal zurück, weise Diotima, ist das, was du sagst, wirklich wahr? Also wenn eine Frau dann einmal was Gescheites sagt, fragt der Mann immer noch. Das kann man jetzt nicht einfach so stehen lassen. Das kannst du ganz sicher glauben, lieber Sokrates, sagt sie dann drauf. Naja, und wie kann man dann die Liebe einteilen? Das tun wir Philosophen ja sehr gern. Dann tun wir mal schauen, was es da so gibt. Das eine ist dann sozusagen die Agape. Das ist dann auch später bekannt als Caritas, die Liebe zu den Göttern oder die Liebe Gottes zu mir. Naja, aber dann sind wir dann sehr schnell schon wieder im Wahnsinn drinnen, wenn man dann so von Personen, vor allem Damen, frühere Jahrhunderte gehört haben, die dann plötzlich mit Jesus verheiratet sind. Da finde ich dann den Altersunterschied sehr bemerkenswert. Also er fast 2000 Jahre alt, sie möglicherweise erst 24. Also ich weiß nicht, wie das sogar so wirklich zusammengeht. Also man kann das jetzt sehr literarisch betrachten. Aber was passiert da, wenn jemand sich auf so eine Liebe einlässt? Ja, das ist fast ein mystisches Erlebnis. Das fährt wie ein Blitz ein, verändert die Seele ganz. Als erste Form. Die zweite Form ist die Philia, die Freundesliebe, die Bruderliebe, die ja auch in der Philosophie drinnen steckt. Aristoteles unterscheidet dann noch zwischen der Freundschaft aus Lust, der Freundschaft aus Nutzen und der Freundschaft um der Freundschaft willen. Also, solange wir Lust aneinander oder miteinander haben, besteht die Freundschaft. Solange wir einen Nutzen miteinander haben, voneinander haben, besteht die Freundschaft. Wenn nicht mehr, ist beides vorbei. Und das dritte ist sozusagen die Freundschaft und der Freundschaft willen. Das ist natürlich wieder die philosophischen Freunde. Ne? Darum geht es dann im Endeffekt. Das Hochgeistige. Das ist die Freundschaft, die im Endeffekt bleibt. Womit sich die Philosophen aber seit Jahrtausenden, und da könnte man halt noch wirklich lang drüber diskutieren, ein sehr großes Problem haben, ist der sogenannte Eros. Also dieses Pferd, das nach unten zieht, in die Begierde. Die sinnlich-erotische Liebe, die sehr oft in den Wahnsinn führen kann. Es gibt einen Psychiater, Potwell, der gesagt hat, es wurden mehr Menschen durch die Liebe wahnsinnig als durch Intoxikation. Nehmen wir die Femizide. In welchem Zustand muss jemand sein, dass man sowas macht? Eifersucht, Machtverlust, Rausch. Raserei? Besteht da noch Zurechnungsfähigkeit? Oder nehmen wir Romeo und Julia, einer der größten Liebesgeschichten. Was kommt im Endeffekt raus? 4 tote Männer, 1 tote Frau. Es sind ja nicht nur die beiden, da gibt es ja vorher auch noch einige Kollateralschäden. Aber zumindest sind es einmal mehr Männer als Frauen, die dort sterben. Wenn in der Oper ist es immer umgekehrt, da sterben immer sterben die Frauen. Ja. Das Verhältnis ist vollkommen unausgewogen. Also ich möchte, was die Liebe und den Wahnsinn betrifft, vielleicht einen deutschen Philosophen, der ein Buch geschrieben hat über die Philosophie der Liebe, der Peter Travny, der gesagt hat, wenn die Philosophen über die Liebe schreiben, dann bleiben sie alle im Wartezimmer hängen. Und sobald die Erfahrung am eigenen Körper beginnt, ja, bleibt die Liebe dem Denken entzogen. Was haben viele Philosophen? Angst vor der eigenen Sinnlichkeit. Ja, es geht immer nur höher hinauf, man will immer nur ins Licht, man will immer nur sozusagen erreichen, das wahre, schöne, gute, ewige und so weiter und so fort. Und die eigene Körperlichkeit, die eigene Erotik, die eigene Unsicherheit, da versteigt man sich lieber in irgendeine intellektuelle Kraft, ja, empfindet den eigenen Körper oder Leib als Störung, furchtbar, was das Ding da immer tut, ja, propagiert asketische Ideale, will zum einsamen Denker werden, ja, am Berg im Schwarzwald und kann ein Leben lang die Affäre mit der jungen Studentin nicht verkraften. Ja, ein ekstatisches Ereignis, das ihn offenbar vollkommen aus der Bahn geworfen hat. Außerdem war er verheiratet, hat 2 Kinder gehabt, aber das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Der Liebeskummer ist eine Form des Wahnsinns. Eine ganze Welt bricht weg. Ja, etwas, das zusammengehört oder man geglaubt hat, dass es zusammengehört, ist plötzlich nicht mehr da. Und diese Veränderung lässt eine ganze Welt einstellen. Also die Literaturgeschichte ist voll mit den Beispielen von gescheiterten Weltvorstellungen im Hinblick darauf, wenn die Liebe zerbricht. Hannah Arendt hat in dem Zusammenhang vielleicht das Interessanteste gesagt. Das Liebesgefühl ist überhaupt erst wirklich, wenn das Herz gebrochen wurde. Warum? Das ungebrochene Herz wird im Begehren bestätigt. Das kann prolongieren, mal schauen, wie lange es hält. Aber erst der Schmerz des Verlusts erfüllt ganz, was die Liebe verspricht. Also, das Ende der Liebe ist ein Moment, ein notwendiges Moment ihrer selbst, des, heute würde man sagen, des Prozesses. Aber die Frage ist, was dann passiert? Diese Veränderung, die stattfindet im Einzelnen oder in der Einzelnen, wenn diese Gemeinschaft sich auflöst, ist etwas, das sehr leicht jetzt in dem Prozess der Verarbeitung zu wahnähnlichen Zuständen führen kann. Und die Philosophen tun sich mit dem ganzen Gebiet der körperlichen Liebe sehr, sehr schwer. So viel zur Liebe als Form des Wahnsinns.